Ja, ich möchte mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Ich bin sehr gerne gekommen heute Morgen. Mit dem Ralf haben wir schon ein paar Veranstaltungen zusammen gemacht und ein ganz lieber Bruder, bin dir gerne gefolgt, um mal zu schauen, welcher Gemeinde du hier bist. Ja, ich selbst bin zu Hause in der christlichen Gemeinde am Inselweg in Augustdorf. Das ist so irgendwo nirgendwo im Lipperland. Wir sind auch eine Gemeinde mit ganz vielen jungen Familien, ganz viel Gequake und kleine Kinder da am Start und etwa 120 Mitglieder, ungefähr 180 kommen in den Gottesdienst. Ist also ziemlich voll bei uns sonntags. Ja, und ich bin da eben auch in der Verantwortung tätig und freue mich, dass wir da mit einigen Brüdern dem Herrn dienen können und Gott da Wachstum schenkt. Ich bin verheiratet, wir haben 4 Kinder, die älteste ist 22, 20, 18, 16, schönes Alter im Moment. Steht uns das Schwiegerelternwerden ins Haus, also wer das schon hinter sich hat, ich komme mal zum Rat holen. Ja, hauptberuflich bin ich in der Kakteenzucht, also ich arbeite mit Teenagern und das läuft immer so nach dem Igelprinzip, ne? Maximale Nähe, minimaler Schmerz. Und nein, das ist ein Scherz. Ich bin also hauptberuflich Schulleiter der August-Hermann-Franke-Gesamtschule, einer christlichen Gesamtschule in Detmold. Und ich mache das von Herzen gerne, weil ich finde, es gibt nichts Schöneres als Teenager mit ihrer ganzen Ambivalenz und ihrer stacheligen Art und dann dieser Bereitschaft, sich einer Sache hinzugeben. Also Leidenschaft, ja, das ist so das Typische für dieses Alter und das liebe ich, mit solchen Kindern zu arbeiten. Ja, und durch dieses ganze Gemengelage, also Vater sein, Gemeindearbeit, Schulleiter, bin ich sozusagen mit diesem Thema Familie unterwegs. Das ist einfach etwas, was so mein Leben irgendwie im Moment besonders auch prägt. Und wir wollen uns heute Morgen Gedanken machen über eine Begebenheit aus dem Propheten Jeremia. Und ich möchte uns einmal ermutigen, dass wir den Propheten Jeremia einmal aufschlagen. Und zwar im 35. Kapitel. Und ich werde auszugsweise mal ein bisschen was lesen aus diesem Kapitel. Jeremia 35. Und das Wort, das von dem Herrn zu Jeremia geschah in den Tagen Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda: Geh zum Haus der Rechabiter und rede mit ihnen und bring sie in das Haus des Herrn in eine der Zellen und gib ihnen Wein zu trinken. Da nahm ich Jaasania, den Sohn Jemerjas, des Sohnes Habazinias und seine Brüder und alle seine Söhne und das ganze Haus der Rechabiter und brachte sie in das Haus des Herrn in die Zelle der Söhne Hanans, des Sohnes Jegdalias, des Mannes Gottes, neben der Zelle der Obersten, die oberhalb der Zelle Maasajas war, des Sohnes Shalloms, des Hüters der Schwelle. Und ich setzte den Söhnen des Hauses der Rechabiter Krüge mit Wein gefüllt und Becher vor und sagte zu ihnen: Trinkt Wein. Sie aber sagten: Wir trinken keinen Wein. Denn Jonadab, der Sohn Rechabs, unser Vater, hat uns befohlen und gesagt: Ihr sollt keinen Wein trinken, weder ihr noch eure Söhne für ewig. Ihr sollt kein Haus bauen, keinen Samen säen, keinen Weinberg pflanzen, noch sie besitzen, sondern in Zelten sollt ihr wohnen alle eure Tage, damit ihr viele Jahre lebt auf dem Erdboden, wo ihr euch als Fremde aufhaltet. Und wir haben der Stimme Jonadabs, des Sohnes Rechabs, unseres Vaters, gehorcht, nach allem, was er uns befohlen hat, keinen Wein zu trinken alle unsere Tage, weder wir noch unsere Frauen, noch unsere Söhne, noch unsere Töchter, und keine Häuser als Wohnung für uns zu bauen. Und wir besitzen weder Weinberg noch Feld noch Samen. So haben wir in Zelten gewohnt und haben gehorcht und getan nach allem, was unser Vater Jonadab uns befohlen hat. Und dann lesen wir mal ab Vers 17. Darum so spricht der Herr, der Gott der Herrscharen, der Gott Israels. Entschuldigung, ich muss noch vor eins lesen. Genau, Vers 14 lesen wir auch noch. Die Worte Jonadabs, des Sohnes Rechabs, die er seinen Kindern befohlen hat, keinen Wein zu trinken, sind gehalten worden. Bis auf diesen Tag trinken sie keinen Wein, denn sie haben dem Gebot ihres Vaters gehorcht. Und ich habe zu euch geredet, früh mich aufmachend und redend, aber ihr habt nicht auf mich gehört. Und jetzt kommen wir zu Vers 17. Darum so spricht der Herr, der Gott der Herrscharen, der Gott Israels: Siehe, ich bringe über Juda und über alle Bewohner von Jerusalem all das Unheil, das ich über sie geredet habe, weil ich zu ihnen geredet, sie aber nicht gehört, und ich ihnen zugerufen, sie aber nicht geantwortet haben. Aber zum Haus der Rechabiter sagte Jeremia, so spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels: weil ihr dem Gebot eures Vaters Jonadab gehorcht und alle seine Gebote bewahrt und getan habt, nach allem, was er euch befohlen hat, darum so spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, es soll Jonadab, dem Sohn Rechabs, nicht an einem Mann fehlen, der vor mir steht, alle Tage. Eine beeindruckende Geschichte, die stattfindet in einer chaotischen politischen Situation. Also wir versetzen uns mal zurück, so in die Zeit etwa 630 Jahre zurück vor Christus. Und dort befindet sich das Volk Israel seit langer Zeit in wechselnden Konflikten. Und es nähert sich praktisch ein Krieg mit den Aramäern und Chaldäern unter dem König Nebukadnezar. Und die Landbevölkerung befindet sich auf der Flucht Richtung Hauptstadt. Also ich habe Gott sei Dank niemals einen Krieg erlebt und weiß nicht, was das heißt, vertrieben zu werden oder vor einer fremden Armee auf der Flucht zu sein. Aber unsere Vorfahren haben das erlebt. Auch meine Eltern, also meine Schwiegereltern, sind in Russland geboren, haben die ganze Flucht und Vertreibung des Stalinismus mitbekommen, eine ethnische Säuberung, ganz, ganz schrecklich, was da passiert ist. In den 50er Jahren sind Hunderttausende Deutsche umgebracht worden unter Stalin. Und da gab es mehrere Vertreibungen. Also die mussten aus Weißrussland fliehen, die mussten aus der Ukraine fliehen, dann wurden sie später aus Sibirien deportiert, die haben das mehrmals erlebt. Und Kriege sind was ganz Schreckliches. Und in diesem Zustand befindet sich das Volk Israel im Moment. Also das Nordreich ist ja schon längst weggeführt, das gibt's schon nicht mehr. Und im Südreich stehen jetzt diese Armeen vor praktisch den Grenzen, haben die schon überschritten, sind noch einige letzte Städte vor Jerusalem, die nicht erobert sind. Und mit all den Flüchtlingen kommt auch eine Großfamilie in die Hauptstadt. Und zwar sind das die Rechabiter. Ihr Familienältester heißt Jaasanja, das heißt einfach übersetzt der oder auf den Jahwe hört oder den Jahwe erhört. Ein ganz toller Name, ja, für einen Beter, einer, den Jahwe erhört. Und sie haben einen Vorfahren, der vor 200 Jahren gelebt hatte. Und dieser Name heißt Jonadab, der Rechabiter. Wir lesen von ihm im zweiten Königebuch, Kapitel 10, Vers 15. Und von diesem Jonadab, dem Rechabiter, lesen wir nur ein einziges Wort. Also von vielen Leuten der Bibel lesen wir gar keine wörtliche Rede, von manchen ganz viel. Und von ihm nur ein einziges Wort. Und das macht ihn besonders. Und dieses Wort, das finden wir in 2. Könige 15, Vers 10. Wir können das mal eben lesen, weil es so ein schönes Wort ist und es sein Leben praktisch auch irgendwie zusammenfasst. 2. Könige 15, Vers 10. Da lesen wir von dem Jonadab. Genau andersrum. Und er ging von dort weiter und traf Jonadab, den Sohn Rechabs, der ihm entgegenkam, und er grüßte ihn und sagte zu ihm, ist dein Herz aufrichtig wie mein Herz gegen dein Herz? Und Jonadab sagte, es ist so, oder steht einfach ja. Wenn es so ist, dann gib mir deine Hand, und er gab ihm die Hand und ließ ihn auf den Wagen steigen. Also im Prinzip nur dieses eine Ja, das ist das, was er sagt. Und wozu sagt er ja? Nun, der Jehu ist ja gerade unterwegs. Was macht er nämlich? Er hat einen Auftrag. Er will den Baalsdienst in Israel ausrotten im Nordreich. Das ist sein Auftrag. Und das hat er sehr gründlich gemacht. Also er hat tatsächlich da eine Menge Menschen umgebracht und war da sehr eifrig in seinem Dienst. Und das wusste der Jonadab, der ihm hier begegnet. Und die Frage ist eigentlich mehr als nur ein verstehst du mich oder treffen wir uns hier friedlich, sondern der war natürlich sich bewusst, der Jehu ist unterwegs, den Baalsdienst in Israel auszurotten, und dieses Ja war, ja, ich sehe das ganz genauso wie du. Wir haben 100% eine Wellenlänge. Ich habe genau die gleiche geistliche Sicht auf die Situation im Volk wie du. Wir funken voll auf einer Frequenz. Und er stimmt ihm zu und ist unterwegs, als der Jehu in Samaria Dutzende Menschen umbringt. Und er ist dabei. Und er ist mit diesem Eifer für Gott unterwegs. Und deswegen ist das, was wir von Jonadab wissen und den Rechabitern, eigentlich verwurzelt in der Geschichte ihres Stammvaters. Also in dem geschichtlichen Hintergrund von Jonadab müssen wir die Frage beantworten, warum ist aus der Familie das geworden, was aus ihr geworden ist? Weil der Jaasanja bezieht sich in der Antwort an Jeremia auf diesen Stammvater. Der Baalskult, das war damals etwas, was mit unserer Zeit sehr ähnlich ist. Also zunächst einmal war das eine, ich will das mal sagen, eine sexuelle Revolution. Ja, Baalskult versprach sexuelle Freizügigkeit gepaart mit religiösem Gehabe. Ja, das konnte man rechtfertigen und irgendwie hatte man in Israel einen Weg gefunden, diese Freizügigkeit zu kombinieren mit dem Glauben. Das war vereinbar. Ja, man hatte so eine Art liberale Gesellschaft gefunden, in der man diesen Kult in das Leben integriert hatte. Und das zeigt sich daran, dass man einen ganzen Haufen Städte und Personen mit Baal benannt hatte. Jerubbaal, so hieß zum Beispiel der Sohn, der Gideon hat so einen Namen gehabt. Ja, es gab Städte, die hießen Baal, immer mit diesem Zusatz. Und das war Teil der israelischen Kultur geworden. Das war normal. Ja, da hatte keiner ein Problem mit. Ja, jeder lebte so. Und es gab so ein paar Störenfriede, die irgendwie Trouble machten. Und dazu zählte so ein Elia. Ja, der ging nämlich hin zu dem Ahab und sagte, das geht nicht, was du hier machst. Und dann kennen wir die Geschichte von dem Elia, die muss ich hier nicht erzählen. Und diese Geschichte geht weiter eben auf den Elisa, auf den Jehu. Also ein paar Leute, die sich daran gestoßen haben. So können wir nicht leben, das will Gott nicht. Und auch dieser Jonadab war offenbar einer, der ganz stark von dem Elia beeindruckt war, von diesem konsequenten, gottesfürchtigen Leben. Und das ist auch die Überschrift, die wir überschreiben wollen über das Thema gottesfürchtige Konsequenz, eine Haltung, die Gott in Familien schätzt. Gottesfürchtige Konsequenz, eine Haltung, die Gott in Familien schätzt. Und jetzt geht das los. Ich will das mal vergleichen mit dem Wasserhahn. Das macht es ein bisschen einfacher, denn dieses Kapitel 35 steht im Kontext des Kapitels davor und des Kapitels danach. Und da müssen wir mal ganz kurz reingucken, um zu verstehen, worum geht's da. Im Kapitel vorher, da geht es um den König Zidkia, der vor eine Entscheidung gestellt wird. Und zwar ist es schon vorher, also vor unserer Geschichte, einmal so gewesen, dass die assyrischen Heere vor Jerusalem standen. Und es ging jetzt um die Frage, was machen wir jetzt? Die Stadt wird erobert. Und sie kommen zu einer Entscheidung. Sie sagen nämlich, wir lassen alle jüdischen Gefangenen frei. Wir geben die Sklaven frei. Weil macht ja keinen Sinn, wenn die eh alle umgebracht werden, dann können wir die wenigsten Freiheit sterben lassen. Ist eigentlich eine gute Sache, oder? Da würden wir sagen, toll, klasse Entscheidung. Das hättet ihr mal vorher begreifen sollen. Das hatte Gott nämlich auch vorher angeordnet, dass die Sklaven entlassen werden sollten. Es durfte niemand länger als 7 Jahre als Sklave gehalten werden. Das hätte schon viel früher passieren dürfen. Hatten sie aber nicht. Jetzt kommen sie zu später Stunde auf den letzten Meter mal endlich auf den goldenen Gedanken, den Gott schon lange von ihnen verlangt hat. Naja, immerhin. Ist ja gut. Und jetzt zieht das Heer von dem Nebukadnezar ab und was machen die? Die versklaven die Leute wieder zurück. Das ist doch grausam, oder? Das ist im Wasserhahn die mittlere Stellung. Das ist so lauwarm. Das ist mal irgendwie, ja, ein Schritt vor, ein Schritt zurück. So, diese Art von Glauben war das. Und dann das Kapitel danach, das Kapitel 36, da lesen wir von dem König Jojakim. Und der Jojakim bekommt die Schriftrolle zugestellt von dem Jeremia und soll die lesen. Und der Baruch überbringt die. Und dann kennen wir die Geschichte. Der wird vorgelesen. Immer wenn er einen Streifen gelesen hat, schneidet er den ab und schmeißt ihn ins Feuer. Und ist vollkommen kalt. Die Bibel sagt, er war vollkommen kalt. Keinerlei Regung. Wisst ihr, dass der Wasserhahn auf kalt gestellt. Das eine ist, hören, aber nicht tun. Das nennen wir inkonsequent. Ja, jemand das Richtige verstehen, es aber nicht machen. Das zweite ist, nicht hören und auch nicht tun. Das ist auf eine gewisse gottlose Weise konsequent. Ja, das ist gottlos konsequent. Das war der Jojakim auf jeden Fall. Ihn berührte das überhaupt nicht mehr. Er war unerreicht für Gottes Wort. Und das dritte, das ist das genau dazwischen. Das ist hören und tun. Das ist gottesfürchtig konsequent. Das ist das, was wir von den Rechabitern lesen. Das ist, was wir beim Wasserhahn heiß nennen. Und dieses Bild, und das ist ja das Tolle, dass Gott ein Storyteller ist. Ja, ich liebe die Bibel, ich bin ein AT-Fan, weil ich liebe diese Geschichten, die uns exemplarisch etwas sagen über die Art, wie Gott unser Leben gestaltet haben möchte. Sie gibt uns auch warnende Beispiele, aber Gott ist ein Geschichtenerzähler, weil wir von diesen Geschichten so lernen können. Ja, wir übertragen sie auf unser Leben, sie haben einen exemplarischen Charakter. Und das ist bei den Jerichabitern auch so. Und Gott geht didaktisch auch genauso vor. Er holt ihn nämlich nach Jerusalem, stellt ihn in den Tempel und zeigt an ihn eine Lektion, die eine Botschaft hat an alle. Und das Erste, was wir lernen von dieser Sippe der Rechabiter, ist, Vorbilder wirken auch über Generationen, wenn sie von einer tiefen Gottesfurcht geprägt sind. Ich weiß nicht, wie weit ihr zurückschauen könnt auf eure Familiengeschichte. Ich kann meine Ahnen zurückverfolgen bis 1780. Und ich weiß, dass meine Vorfahren an der Gründung der Brüdergemeinden beteiligt waren, 1840. Also der ersten Generation waren dabei. Also meine Vorfahren sind sozusagen bis in die Anfänge der Brüderbewegung schon Brüdergemeinden gewesen. Ich hatte einen Stammbaum meiner Oma und über die Vogts und Weißens geht das dann sozusagen weiter. Also ich kann mir vorstellen, dass schon vor fast 200 Jahren vielleicht jemand für mich gebetet hat. Ich weiß es nicht. Ich könnte es mir vorstellen. Also ich habe gottesfürchtige Vater, Großvater, Urgroßvater und so weiter. Und irgendwie ist der Glaube weitergetragen worden. Ja, es hat weitergelebt. Es lebt in meinem Vater, in meinem Opa, meinem Vater, mir, meine Kinder sind alle getauft. Und man merkt, irgendwie lebt da ein Segen weiter. Ich weiß nicht, wer von euch das so sagen kann. Manche bekehren sich auch irgendwann mal und da fängt Gott so eine Geschichte erst an. Aber manche haben so eine Ahnengeschichte. Aber wir leben hier von einem, mit einem Vater zu tun, den die Leute auch 200 Jahre später noch kannten. Wisst ihr, ich kenne keinen von den Leuten von vor 1840, 1820. Niemand. Ich weiß gar nichts von denen, außer ihren Namen und ihr Geburtstag. Aber sie kennen Jonadab. Ich weiß nicht, ob ihr jemanden kennt in eurer Geschichte, der vor 200 Jahren gelebt hat, den ihr kennt. Ihr wisst, was der gesagt hat. Und dass ihr vor allem noch das tut, was der gesagt hat. Was ist das ein Vorbild gewesen? Was muss das für ein charismatischer Mann gewesen sein, der so eine Prägung hatte über 200 Jahre? Was war das für eine Persönlichkeit? Das war kein Großtuer. Das war kein Protzer. Das war kein Gewalttäter. Das war keiner, dem man irgendetwas Negatives hätte noch anhängen können. Das war ein Gottesmann, der mit seinem Leben über 200 Jahre strahlt. Es gibt solche Leute, auch in der Kirchengeschichte, ja, von denen man heute weiß, wie sie gelebt haben. Spurgeon, ja, das wissen wir, wie der gelebt hat. Der strahlt. Es gibt Leute, die haben Auswirkungen gehabt auf die Gemeinde bis heute. Und seine Kindheitstage, da schreibt John G. Payton einmal, dass er sich an das kleine Landhaus erinnere, vor dem und vor allem an das kleine Zimmerchen, aus dem er seinen Vater immer beten hörte. Und er schreibt, niemals und nirgends, in keiner Kirche oder Kathedrale, auf keinem Berg und in keinem Tal kann ich das Gefühl haben, dass Gott näher ist, sichtbarer mit den Menschen geht und spricht, als unter jenem bescheidenen Hüttendach aus Eichenbalken und Stroh. Selbst wenn alles andere in meinem Glaubensleben durch eine unausdenkbare Katastrophe einmal aus meinem Gedächtnis gelöscht würde, so würden jene frühen Kindheitseindrücke mir alle Zeit vor der Seele stehen. In Gedanken würde ich mich noch einmal in jenes Heiligtum einschließen, dort den Widerhall der Rufe zu Gott hören. Und dann würde ich allen Zweifeln den triumphierenden Satz entgegenschleudern. Er wandelte mit Gott. Warum sollte ich das nicht auch können? Ich erinnere mich an meine Kindheitstage, dass ich morgens als Teenager runterkam, zum Frühstück und meine Mama betete vor dem Sofa. Sie hat ihre stille Zeit gemacht mit Gott. Und dass ich in das Büro meines Vaters ging und er schrieb die Bibel ab, handschriftlich. Die Bibel abgeschrieben. Die komplette Bibel. So habe ich meine Eltern erlebt. Und ich kann nur sagen, das hat auf mein Leben einen ganz tiefen Eindruck gemacht. Es war die Art, wie sie lebten, die mich geprägt hat. Weniger das, was sie sagten. Und zweifellos wollte Jonadab der Rechabiter Gott genauso kompromisslos und treu Gott dienen, wie er das an Elia und auch in Jehu gesehen hatte. Er gehörte zu den 7000, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt hatten. Und die Gottesfurcht Jonadabs hat Einfluss auf die Generationen nach ihm. Es gibt so eine Geschichte, vielleicht kennt ihr die auch, die fand ich mal sehr passend in den Zusammenhang, wie sozusagen auch ein geistlicher Segen weitergehen kann über Generationen, wenn Eltern mit aller Hingabe und voller Konsequenz ihren Glauben mit Jesus leben. Jonathan Edwards, puritanischer Prediger in Amerika, der um etwa 1700 lebte, es nennt man ihn auch den, er war einer der Erwecker Englands und Amerikas, der hatte einen Klassenkameraden, Max Jukes, der war bekennender Atheist. Und Anfang des 19. Jahrhunderts hat mal A.A. Winship, ein amerikanischer Pastor, die Aufgabe übernommen, das Vermächtnis der beiden Männer miteinander zu vergleichen und eine Familienchronik erstellt. Und beide Männer gingen aufs College. Einer von ihnen war Atheist, der andere Christ. Max Jukes, der Atheist, heiratete ein ungläubiges Mädchen. Jonathan Edwards, ein gläubiger Christ, heiratete Sarah, ein gläubiges Mädchen. Und von den 540 Nachkommen von Jukes, deren Spur man zurückverfolgen konnte, befanden sich 7 Mörder, 60 Diebe, 50 Prostituierte, 130 Sträflinge, 310 lebten von staatlicher Unterstützung. Seine Nachkommen kosteten den Staat 1,25 Millionen Dollar. 1900, ja, also das waren noch ganz andere Preise. Jonathan Edwards Vermächtnis umfasst zu dem Zeitpunkt 1394 Personen, davon ein US-Vizepräsident, 3 US-Senatoren, 3 Gouverneure, 3 Bürgermeister, 13 College-Präsidenten, 30 Richter, 65 Professoren, 80 Inhaber öffentlicher Ämter, 100 Anwälte, 100 Missionare, 294 hatten einen College-Abschluss und seine Nachkommen kosteten den Staat keinen Cent. Es ist einfach interessant zu sehen, was in 200 Jahren passieren kann. Das sind genau die 200 Jahre. 1394 Personen als Nachkommen und strahlen von dem Erbe ihres Vaters. Ich weiß, dass man das nicht machen kann. Ich kann mir das nicht verordnen. Aber mein Wunsch ist und unser Wunsch sollte sein, dass wir strahlen mit unserem Leben in das Leben unserer Kinder. Und wir wissen natürlich, dass das in Schwachheit geschieht. Klar, das kann nur Jesus. Aber es hat Einfluss, wenn Menschen konsequent in Gottesfurcht für Jesus leben. Der zweite Punkt: Klare Prinzipien helfen Familien zur Widerstandsfähigkeit, damit Gottes Geist wirklich erfüllen kann. Also klare Prinzipien helfen Familien zu einer Widerstandsfähigkeit, damit Gottes Geist wirklich erfüllen kann. Ich bin mir sicher, dass der Jonadab die Zeichen seiner Zeit erkannt hat. Und er wollte seine Familie davor bewahren, einfach nur mitzumachen, wie die Kultur in ihrem Land das nun mal so vormachte. Ja, das machen alle so. Und ihm war das ein Anliegen, macht einfach nicht alle so. Im Römerbrief hat Paulus das mal anders formuliert, hat gesagt, macht es nicht wie alle, seid einfach nicht gleichförmig. Ja, mach's nicht einfach so, was alle machen. Das ist zu wenig. Und er hatte eine Idee, wie er dem begegnen kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir solche auch geistlichen Ideen haben. Das ist nicht dasselbe, was wir heute machen können, was er macht. Aber er hatte einfach eine Idee für seine Zeit. Und wir brauchen Ideen für unsere Zeit. Und jede Generation muss das wieder beantworten. Und die Väter können das nicht beantworten für ihre Söhne. Die Kinder müssen das beantworten für ihre Zeit. Und die Eltern können es meinetwegen für ihre Zeit beantworten. Und den Staffelstab müssen wir weitergeben. Die Kinder brauchen Antworten auf die Fragen ihrer Zeit. Und die Fragen der Elterngeneration waren Anfragen auf ihre Zeit. Lassen wir der nächsten Generation die Möglichkeit, Antworten zu finden auf die Fragen, die ihre Zeit ihnen stellt. Das ist eine große Verantwortung. In der Zeit von Jonadab regierte der Baalskult. Und ich hatte das schon gesagt, das war ganz normal. In Sauls Familie hatten mehrere Mitglieder den Namen Baal. Es gab Städte wie Kirjat Baal, Bamot Baal, Baal Gad, Berge wie der Hermon. Den nannten die Baal Hermon. Das war ganz normal. Baal hieß eigentlich Vater, ne, übersetzt. Das war einfach so ein Vaterkult, so ein Götzenkult. Und man hatte das verinnerlicht. Und der Jonadab hat ein Anliegen. Ich will da nicht mitmachen, denn ich möchte in meinem Herzen Gott dienen. Aber ich merke, dass diese Kultur Einfluss auf mich hat. Das hat unsere Kultur auch. Wir werden das heute Nachmittag noch sehen. Wir können uns unserer Kultur nicht einfach entziehen und sagen, damit habe ich nichts zu tun. Wir brauchen eine kluge Art, unserer Kultur zu begegnen. Und in den verschiedenen Propheten wird das angesprochen. Der Jeremia sagt zum Beispiel, wie stehlen, morden, Ehebruch treiben, falsch schwören, dem Baal Rauchopfer darbringen, anderen Göttern nachlaufen, die ihr nicht kennt. Das macht ihr, das ist sozusagen normal. Also es prägt sozusagen der Zeitgeist, auch unser Verhalten, auch unsere Familienkultur. Natürlich haben Medien einen Einfluss auf das Denken unserer Kinder. Ja, glaub bloß nicht, dass wir unsere Kinder prägen. Die werden geprägt von YouTube. Da sind YouTuber, die prägen das Denken. Das werde ich dann bitte noch mal kurz erklären. Es gibt eine ganz andere geistige Macht, die in die Köpfe unserer Kinder kommt. Das ist mit Mittagsgespräch nicht getan. Da ist ein ganz starker Einfluss. Und Gemeinde ist da ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Der Einfluss ist gar nicht so groß, wie wir das gerne hätten. Und wir müssen aber die Ehrlichkeit finden, zu sagen, ja, wir gestehen uns das auch ein und unternehmen was. In Hosea 2, Vers 10 sagt Gott, aber sie erkannten nicht, dass ich es war, dass ich ihr das Korn, den Most und das Öl gab und dass ihr das Silber vermehrt und das Gold. Sie aber haben es für den Baal verwendet. Ja, da merkt man, dass so ein Leben sich darauf konzentriert, sozusagen in der Mühle mitzulaufen. und merkt nicht, dass das falsch ist. Und nur ein einziges Mal im Neuen Testament wird der Baal erwähnt, und zwar in Römer 11, Vers 4. Da schreibt Paulus nämlich, aber was gab ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig gelassen, die vor Baal das Knie nicht gebeugt haben. Widerstand und Überleben in herausfordernden Zeiten. Das lehrt uns Jonadab. Unsere Zeit ist nicht herausfordernder als die von uns Generationen davor. Das ist überhaupt nicht wahr. Es war nie schwierig. Es war nie schwieriger als heute. Es war immer schon schwierig. Es gab auch Zeiten, wo ich behaupten würde, es war viel schwieriger. Wir können uns nicht darauf zurückziehen, ja, unsere Generation hat halt besondere Herausforderungen. Ja, jede Generation hat besondere Herausforderungen. Und ich denke, das ist so ein bisschen unsere Aufgabe. Wir leben halt 2020. Wir müssen Antworten finden auf die Fragen unserer Zeit. Und die Antworten von gestern waren für die Zeit von gestern. Und ich denke, das macht die Bibel uns sehr deutlich, dass Menschen Antworten gefunden haben und gefragt haben, wie eben Jonadab. So geschäftsprägende Baale heute, das ist Medien, das ist ein Versorgungsdenken, das ist die Klimarettung, da gibt es so viele Beispiele. Da strömt alles auf uns ein. Und der Jonadab sagte sich, ich muss meine Familie dazu bringen, zu verzichten, damit sie etwas anderes bekommen. Was ich ja möchte, ist, dass sie die Gottesfurcht, die ich in meinem Herzen habe, auch übernehmen. Wie schaffe ich das in meinen Kindern? Haltet euch von dem fern, was euch reinziehen will, was euch aufsaugen will in dieses Denken. Und für seine Zeit war das der Gedanke, ja, trinkt keinen Wein. Und der Wein ist ja auch im Alten Testament schon jetzt nicht, es geht jetzt nicht um Alkohol, ja. Das ist gar nicht das Thema. Es geht am Ende darum, dass man sich berauschen lässt. Ja, dass man sich berauschen lässt. Es gibt viele Sachen, warum man kann sich durch Fressen berauschen. Man kann sich durch Medien berauschen lassen. Wir können es sogar durch Arbeit berauschen lassen. Es gibt so viele Wege, wie wir unseren Verstand berauschen können. Einfach abschalten, ja, diese Art Urlaub machen im Alltag. So, ich bin jetzt nicht mehr da. Ich bin die Probleme meiner Zeit leid. Ich möchte nicht nachdenken. Auch das Beten fällt mir schwer. Da mache ich halt Musik an. Ich lasse mich berauschen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die unsere Kultur auch bietet. Dem Jonathan war wichtig, ihr müsst das eine bleiben lassen, damit das andere in eurem Leben Platz gewinnen kann. Und die Frage, warum er ihnen das sagte, das ergibt sich praktisch nur aus dem Kontext. Um Gottesfurcht zu erhalten, musst du auf den Baal verzichten. Es gibt die Rechabiter übrigens heute noch. Also wer sich da mal beliest, der weiß, es gibt so einen Independent Order of Rechabiter. Den gibt es in New South Wales in Australien. Das ist so ein Anti-Alkoholiker-Orden. Das hat bis heute überlebt. Ich wage mal zu bezweifeln, dass das Nachfahren von Jonadab sind. Aber die haben so eine Verzichtserklärung, dass sie nie wieder Alkohol trinken werden. Aber das ist, glaube ich, überhaupt nicht das Thema. Ich würde eher sagen, es ist ein anderer Bibeltext, der uns die Antwort gibt, was der Jonathan eigentlich wollte. Und das ist ein Text aus Epheser 5, Vers 18. Lesen wir den mal zusammen. Epheser 5, Vers 17 können wir schon mal anfangen. Ja, ich fange schon mal Vers 15 an, das passt auch noch dazu. Paulus schreibt, seht nun genau an, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Indem, und jetzt muss ich das Partizip, Präsens, Passiv, das hier steht, mal lesen. Da steht nämlich viermal ein Partizip, Präsens, Passiv im Griechischen, deswegen lese ich das mal mit. Ne? Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern redet, indem ihr geistliche Lieder redet, indem ihr dem Herrn mit euren Herzen singt und spielt und sagt, und indem ihr alle Zeit dem Gott und Vater Dank sagt im Namen unseres Herrn Jesus, indem ihr euch einander unterordnet in der Furcht Christi. Das wären zwei indem zu viel. Also sind genau viermal, dass da ein indem gebraucht wird. Wiederholt es nochmal. Also indem wir uns gegenseitig mit einem geistlichen Zuspruch ermutigen. Mit guten geistlichen Worten ermutigen. Ja, das können Lieder sein, das können Texte sein, das kann einfach auch eine Art zu reden sein. Das ist das Erste. Das Zweite ist, das ganze Herz voll machen mit Lob für Jesus. Das Dritte ist, nicht meckern, sondern eine dankbare Grundhaltung haben. Und das Vierte ist, einander aus Ehrfurcht vor Gott demütig begegnen, einander unterordnen. Unterordnen heißt ja nicht, jemanden irgendwie unterdrücken oder so. Sondern unterordnen heißt ja nur, ich zwinge dir meinen Willen nicht auf. Und der andere beantwortet das dann damit und deswegen tue ich es freiwillig. Das ist unterordnen. Ich zwinge dir meinen Willen nicht auf und der andere antwortet und ich tue es deswegen freiwillig. Was bedeutet das? Paulus macht deutlich, wir können unseren Kopf mit allem Möglichen, unser Herz mit allem Möglichen berauschen, dass da keine Zeit ist. Dass man schon morgens aufwacht mit Gedanken an die Arbeit und den Tag, man findet keine Ruhe, man läuft durch den Alltag. Wisst ihr, das Hamsterrad, ne? Hat ja jeder von uns. Jeder hat ein Hamsterrad. Man kann den ganzen Tag beschäftigt sein, hat keine Zeit zur Ruhe gehabt. Wir können uns einfach durch den Alltag berauschen lassen. Der zieht so an uns vorbei und am Ende fühlt man sich irgendwie, weiß man nicht, wie hat man den Tag verbracht. Er sagt, behaltet doch einen klaren Verstand. Nutzt die Möglichkeiten, Gottes Geist in eurem Herzen dass er Raum finden kann. Und das braucht genau das. Wie bereitet man dem Geist Gottes ein Herz, in dem er gerne wohnt? Das Erste, was er sagt, ist überhaupt ein Denken zu haben, in dem er ganz Platz hat. Dass man sich gegenseitig zuspricht. Gute Gespräche mit meiner Frau. Ich schätze Gespräche mit meiner Frau, weil es oft gute geistliche Gespräche sind. Aber der hat die Gnade gegeben, mir eine sehr weise Frau zu geben. Eine echte Abigail. Eine sehr weise Frau. Ich kann von ihr so viel lernen. Sie ist klug in ihrem Rat. Sie ist weise in ihrem Urteil. Sie ist zurückhaltend in der Beurteilung anderer Leute, so ganz im Gegenteil zu mir. Deswegen lerne ich da so viel. Das sind gute geistliche Gespräche. Ich brauche diesen Austausch. Und es ist gut, wenn wir die Bibelstunde benutzen, wenn wir zur ersten Stunde kommen. Es ist nicht die Frage, was habe ich davon? Es ist die Möglichkeit, dass Gottes Geist in meinem Leben Raum bekommt. Ich muss ihm da Platz machen, weil da andere Dinge sind. Das ganze Herz voll zu machen mit Lob für Jesus. Und vielleicht muss ich auch mal woanders hin, eine andere Kultur, mal ein anderes Land auf Missionseinsatz, irgendwo hin, um Menschen zu erleben, was das heißt. Ich habe das letztes Jahr in Moldawien erlebt. Im Sommer mache ich mit Schülern Missionseinsätze. Freiwillig, Lehrer freiwillig, Schüler freiwillig, müssen selber bezahlen. Und wir fahren seit einiger Zeit nach Moldawien. Und letztes Jahr waren wir in Chișinău, in den Șoldănești, das ist eine Kreishauptstadt, ungefähr 100 Kilometer nördlich von Moldawien. Moldawien ist schrecklich arm, also 150 Euro Durchschnittseinkommen. Die Witwen haben 80 Euro Rente. Da kannst du nicht von leben, da musst du von sterben. Deswegen müssen die sich selbst versorgen. Und wenn das Haus kaputt ist, dann erfrierst du da halt im Winter. Und wir gehen dahin mit Schülern und reparieren die Häuser. Und machen die Witwenhäuser winterfest und machen mit den ganz armen Kindern Camps. Und dann komme ich nach einem Einsatz. Wir haben morgens Einsatz im Camp mit den Kindern. Und ich muss nochmal zurück in die Bibelmission, in das Hoffnungszentrum, um was zu holen. Komm rein. Und ich höre jemanden ganz laut reden, also richtig laut, fast schreien, ja. Denke, was ist denn hier los, ja? Und dann sehe ich den Vassili, den Pastor, mit erhobenen Händen mit Jesus reden. Ich habe noch nie einen Menschen mit so einer Leidenschaft beten hören. Mit so einer Ernsthaftigkeit mit Gott gerungen. Ich bin da wie angesteinert stehen geblieben, habe mir das angeschaut und habe gesagt, Ingo, hast du je in deinem Leben mit so einer Leidenschaft mit Jesus geredet? Sind deine Gebete nicht eher so ein formales Blablabla? Aber du redest mit dem Höchsten. Und das hat mich ganz tief beschämt. Ich habe nichts verstanden, das war rumänisch, ja. Aber so wie er betete, spürte man ihm diese Liebe zu dem Herrn Jesus ab. In diesen ganz bescheidenen, armen Verhältnissen leben dort die Menschen einen Glauben, von dem ich ganz viel lernen kann. Ich komme da zwar mit einem dicken Portemonnaie hin, aber das Herz und den Glauben, den haben sie größer als ich. Und deswegen fahre ich da auch gerne hin. Das ist gut, das mal zu erleben. Das macht das Herz voll, frei, dass eine Atmosphäre ist, in der der Heilige Geist sich wohlfühlt. Und das war das Herzensanliegen von dem Jonadab. Das war das Herzensanliegen von einem David. Deswegen schreibt er diese tollen Psalmen. Das waren Besinnungszeiten. Das waren Zeiten, in denen Gott Raum gewann in seinem Herzen. Indem er das ventilieren ließ, ja, die Seele atmen konnte. Aber das braucht Zeit. Es braucht Zeit zur Stille. Ich glaube nicht, dass man dafür ins Kloster fahren muss. Kann man auch machen. Es braucht einfach nur die Entscheidung, Zeit zur Stille zu haben, damit Gottes Geist Platz machen kann. Er tut das in der Stille. Er war in dem sanften Säuseln. Da war Gott. Gott braucht Ruhe. Er kann mit uns nichts anfangen, wenn wir immer so im Flow sind, immer am Rumrätzen, am Umhetzen. Er braucht Ruhe. Und das ist das, was Paulus den Leuten empfiehlt. Nutzt die Zeit, die ihr habt, aber ihr müsst dem Geist Gottes Platz machen. Und wenn das immer voll ist, das Herz, dann kann er da nicht sein. Berauscht euch nicht mit dem, was eure Kultur euch bietet, sondern lasst euch erfüllen von Gottes Geist. Und das, was bei der Jonadab wollte. Warum lobt Gott jetzt die Rechabiter? Und das ist der dritte und letzte Punkt. Gehorsam zeugt von Größe und wird am Ende von Gott belohnt. Gehorsam zeugt von Größe und wird am Ende von Gott belohnt. Man stelle sich mal vor, Gott lobt etwas an einer ganzen Familie. Nicht nur an dem Vater, dem Jaasanja, sondern an seinen Kindern, seinen Frauen, seinen Schwiegertöchtern, seinen Enkelkindern, seinen Urenkeln, an alle. Alle werden gelobt. Das habe ich nur einmal erlebt. Und zwar von Obed-Edom, der Türwächter war, im Tempel. Von Obed-Edom wird gesagt, dass er über 60 Söhne hatte, die alles hervorragende Männer waren. Das ist sehr interessant. Das ist eine eigene Predigt. Obed-Edom ist ein ganz toller Mann, beschäftigt sich mit den Türwächtern. Von ihm wird das gesagt, dass er mit seiner gesamten Familie, mit allen männlichen Nachkommen, ohne Ausnahme, hervorragende Männer waren. Was ist das für Leute? Auch der Obed-Edom ist so ein Jonadab, so einer, der gestrahlt hat. Der Gehorsam ist beispiellos. Die Hingabe, mit der sie für Gott lebten, suchte ihresgleichen. Und es brauchte nur so wenig Worte wie das von Jonadab, dass eine ganze Sippe ihm gehorsam folgte. Israel dagegen bekam ständig das Reden Gottes zu hören. So ein Jeremia, der 43 Jahre predigt und niemand auf ihn hört. Keiner hört. Also völlig fruchtloser Dienst, würde man sagen. Aber auf diesen Mann hört man. Und Gott nimmt diese Sippe und sagt, guck mal Israel, die hören sogar auf Jonadab, dem Stammvater. Seit 200 Jahren und ich rede jeden Tag zu euch und niemand hört. Das Wort Gehorsam kommt in keinem Lehrplan an Schulen mehr vor. Und wir haben als Deutsche sicherlich damit auch schlechte Erfahrungen gemacht, mit diesem blinden Gehorsam. Ja? Man hat das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, dass wir sagten, naja, weil das mal ordentlich schiefgegangen ist, wollen wir damit gar nichts mehr zu tun haben. Der Jesus hat gesagt, ich bin von Herzen demütig. Und wir lesen vom Herrn Jesus, dass er an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Gehorsam hat nichts mit der sündigen Natur des Menschen zu tun. Gehorsam hat der Herr Jesus gelernt, der sündlos war. Und wenn er, der sündlos war, Gehorsam lernen musste, wie viel mehr müssen wir das lernen, die wir Sünder sind? Das ist eine Lebenshaltung. Und die kann man nicht durch Druck nach unten nur fordern, sondern sie wird vorgelebt. Der Herr Jesus schätzt diese Tugend, Gott schätzt diese Tugend, wenn sie aus einer Gottesfurcht heraus gelebt wird. Von Ernst Modersohn wird berichtet, als unsere Kinder noch klein waren, hingen an der Wand drei gestickte Worte. Ihr kennt das, ne? Die drei gestickten Worte, die drei Gs, ganz, gerne und gleich. Ganz, gerne und gleich. Das sind drei schöne Alternativen für das Wort Gehorsam. Mich hat das beeindruckt, ich habe das meinen Kindern auch manchmal gesagt. Was heißt Papa gehorchen? Das heißt ganz, gerne und gleich. Und ich denke, das ist etwas, was den Jonadab ausgezeichnet hat. Der hat Ernst Modersohns Erziehungsregeln gelebt. Er hat ganz gelebt, er hat es gerne getan. Danke für den Hinweis mit der Freude für den Herrn heute Morgen. Und er hat es gleich getan. Im Jahre 1792 verließ der 18-jährige John Chapman die amerikanische Ostküste Richtung Westen. Und in seinem Rucksack befanden sich neben dem spärlichen Reisegepäck eine Fülle von Apfelkernen und eine Bibel. Barfuß und ärmlich gekleidet zog John von Farm zu Farm. Und längs seines Weges pflanzte er unermüdlich Apfelkerne in den Boden. Und in Häusern der Siedler fand Johnny Appleseed, also Johannes Apfelkern, wie man ihn nannte, liebevoll Aufnahme. Nach dem Abendessen pflegte er seine Bibel rauszuholen, um den Siedlern und ihren Kindern daraus vorzulesen. Und bis zu seinem Tod im Jahre 1845 hatte er Tausende und Abertausende von Apfelkernen in mehreren Staaten des jungen Amerika vergraben und zahlreiche Apfelplantagen ins Dasein gerufen. Noch heute wird die Fruchtbarkeit und Reichhaltigkeit des Ohio Valleys auf Johnny Appleseeds unermüdliche Arbeit zurückgeführt. Ebenso unermüdlich aber und mindestens genauso fruchtbar war die andere Saat, die Johnny ausstreute. Sein Biograf David Collins stellt treffend fest, dass er nicht nur die kleinen Apfelkerne überall in den Boden pflanzte, sondern als ein Bote Gottes eine Fülle von Bibelworten in die Herzen der einsamen Pioniere legte. Gottes Prinzip von Saat und Ernte gilt bis heute für die Erziehung und gibt uns die Gelegenheit, in Johnny Appleseeds Fußstapfen zu treten. Ein gütiges Lächeln hier, eine helfende Hand dort, ein tröstendes Bibelwort an anderer Stelle, die persönliche Zeit mit Kindern, selbst empfangen oder gegeben, werden langfristig zu einer reichhaltigen Ernte führen. Ich wiederhole nochmal, wir hatten gesehen, erstens, gute Erziehung überlebt Generationen, wenn sie von einer tiefen Gottesfurcht geprägt ist. Zweitens, klare Prinzipien schützen eine Familie, wenn sie dazu dienen, Gottes Geist Platz zu machen. Und das Dritte, Gehorsam zeugt von Größe und wird am Ende belohnt von Gott. Amen.